SRF 2 Kultur.
Reflexe, heute ein Gespräch mit der Schriftstellerin Ines Geipel über ihr neues Buch Generation Mauer, ein Porträt. Mein Name Franziska Hirsbrunner. 1961 wurde mit der Berliner Mauer das letzte Stück innerdeutscher Grenze dicht gemacht. Andernorts gab es die Grenze ja schon seit 9 Jahren. Am Abend des 9. November 1989 ging wiederum in Berlin an der Bornholmer Straße der Schlagbaum hoch. Damit stand die DDR kurz nach ihrem 40. Geburtstag vor dem Ende. Generation Mauer handelt von der Generation jener, die in den 1960er Jahren im Osten Deutschlands geboren wurden, die nun rund um die 50 sind, also etwa die Hälfte ihres Lebens im Osten, die andere im Westen verbracht haben. Es handelt damit auch von Ihnen, Ines Geipel. Welches sind die Ihnen wichtigen Stichworte zum Insofern als?
Biografisch.
Ja.
Also das sind die beiden großen politischen Koordinaten, die Sie jetzt genannt haben, der Mauerbau und der Mauerfall. Und damit ist es eine Generation im Schatten der Mauer groß geworden mit dem inneren Krieg oder dem Krieg in uns. Ich glaube, die Kriegsenkelgeneration, die im Westen ja schon viel erzählt ist und die meines Erachtens ein bisschen untererzählt ist im Hinblick auf den Osten. Ich in Dresden geboren, Urkern Kommunismus, also mein Vater oder beziehungsweise beide, Mutter und Vater, doch ja, beinharte Kommunisten, und diese Indoktrinierung und auch was das bedeutet, wollte ich ein bisschen in den Blick nehmen. Also es gibt eine Ich-Erzählerin, aber es gibt viele andere Geschichten dieser Generation, die ausgemantelt werden. Daran lag mir sehr viel, konkretes Leben zu erzählen. Und gut, wenn man von mir spricht, spricht man von jemandem, der im Leistungssport der DDR war, also da auch eine Körpererfahrung gemacht hat in der Diktatur. Und natürlich das ganze Bildungssystem. Das ist ja typisch für diese Generation, dass die Mauer fällt und sie in dem Moment hätten in den Arbeitsraum starten sollen und sie sich ja auch noch mal ganz neu gefunden haben mit 89. Das zu erzählen, diese 25 Jahre jetzt danach, das fand ich schon ein Stoff.
Sie sind ja für Ihre vielfältigen Auseinandersetzungen mit der DDR, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden 2011. Die Auseinandersetzung, ich will jetzt einfach so ein paar Stichworte der einzelnen Bestandteile nennen. Also die ist in Ihren eigenen Büchern geschehen, aber auch in Ihrer Tätigkeit als Herausgeberin von zum Beispiel Texten aus dem von Ihnen mitbegründeten Archiv der unterdrückten Literatur in der DDR oder ein Buch, was ich sehr wichtig fand für mich und auch sehr spannend für mein Verständnis von der DDR, ein Buch mit bislang unerzählten Lebensgeschichten, Titel Blackbox DDR. Dann auch, Sie hatten es ja schon erwähnt, Sie waren im Spitzensport. Ihr Kampf für die Aufdeckung und die Verurteilung jener, die das Zwangsdoping im DDR-Sport installiert und durchgeführt haben. Auch sind Sie heute im Vorstand der Doping-Opferhilfe. Also es sind so einfach ein paar Stichworte zu einer Fülle von Engagement und auch schriftstellerischer Tätigkeit. Im Zusammenhang jetzt mit Ihrem neuen Buch, was hat denn eigentlich den Anstoß dafür gegeben?
Ich glaube, vor allen Dingen, dass es mir scheint, wir sind so in einem restaurativen Raum, was die deutsche Geschichte betrifft. Wir schauen nicht so sehr genau die Härtesubstanz zum Beispiel des DDR-Systems an. Da gibt es so einen großen nostalgischen oder ostalgischen medialen Schwall auch, und das ärgert einen natürlich, wenn man darin doch ziemliche Brüche hat und Erfahrung gemacht hat, dass man so das Gefühl hat, warum müssen wir uns jetzt immer in dieser Bonbonfabrik DDR einrichten und gäbe es da nicht noch ein paar Dinge mehr zu sagen? Also das hat ja auch was mit Verschiebungen, ja, historischen Verschiebungen zu tun. Klar weiß man das in so einem Transformationsprozess oder das ist ja ein unglaubliches Ereignis, ja, mit dem 89 und was hat das in unserem Leben gemacht? Wenn ich in der Welt unterwegs bin, in Australien oder wo auch immer, dann finden die dieses Ereignis, diesen November, diesen Herbst 89 immer, da leuchten die Augen und das finden sie faszinierend, da hat sich eine Nation gefunden. Und wir Deutschen behandeln das irgendwie immer noch so verschämt oder so verdruckst. Ich finde das schon nach wie vor, ich möchte unendlich viele Bücher lesen über diese Zeit und was das mit uns gemacht hat. Also wir sind da immer, meine ich, noch so ein bisschen Schattenwesen im Hinblick auf diese Geschichte. Und das finde ich schade. Also und natürlich gehört dazu, ich meine, 25 Jahre, das war ja auch ein unbehauster Prozess nach 89. Ich meine, symbolisch ist das doch ein Stück Elternlosigkeit, auch im Hinblick auf die DDR. Den Generationsbegriff hat es ja im Osten gar nicht gegeben. Wir haben über Klassen gesprochen, aber nicht über Generationen. Und insofern ist das ja auch eine große Suchstation nach wie vor. Ja, was hat uns denn nun wirklich geprägt und was haben wir, ich arbeite ja doch in dem Buch viel mit dem Kapselbegriff. Ja, also da gibt es so ein, in meinen Augen, symbolisches Bild. Anfang der 60er Jahre, diese ganze Kosmonautengeschichte und wir als Kinder basteln uns immer diese Hauben aus Pappe und starten da in den Klassenzimmern mit diesen komischen, ja, das ist ja ein Bild, diese Haube um den Kopf. Das ist ja, man hat ja eh schon diese Kapsel, ja, als Kind schon gehabt und wenig gesehen und wollte auch nicht. Also das ist ja immer beidseitig, ja, dieses Nicht-Sehen und nicht gesehen werden wollen. Also die Generation Mauer ist meines Erachtens auch eine Generation mit einem sehr verzögerten Ich. Und das hat mit diesem kategorischen Einschluss DDR zu tun. Ja, dieses Miniland, das sich so abgeschottet hat. Und das hat mich sehr interessiert. Was hat denn dieses Dazu-Welt? Ja, also die Welt kommt 89 schlagartig dazu. Und was macht das in unserem Leben? Haben wir wirklich eine Welt dazu gewonnen? Oder was ist es mit den inneren Mauern? Das fand ich schon eine Frage.
Generation Mauer war für mich auch so ein Buch, wo ich eigentlich auf jeder Seite hängen bleiben kann. Also es ist ein Buch der Geschichte, ein Buch der vielen Geschichten. Es ist ein Buch der Zahlen, der Fakten, das kommt da drin ja alles auch vor. Im Zentrum gibt es, sage ich mal, 8 Protagonisten, einschließlich ihrer selbst. Das sind bekannte Freunde, Freundinnen, anhand derer Lebensgeschichte sie auch diesen Begriff Generation abzutasten versuchen. Es gibt 2 weitere Protagonisten, die sind nicht im Osten Deutschlands geboren, sondern in der Ukraine und in Polen.
Und es gibt den Westen. Und also es gibt auch das bilaterale Gespräch.
Das gibt es auch. Und es gibt natürlich.
Mit einem Schweizer.
Stimmt. Mit ihrem Lebensgefährten. Und Sie hatten vorhin von Kapseln gesprochen. Aber das Interessante ist ja, dass im Buch selber die Geschichten so nach außen spiralen, weite Kreise ziehen. Können Sie ein bisschen was vom Ansatz erzählen? Also eben zum Beispiel, dass Sie sich auf Freunde, Freundinnen, Ihnen ja nahen Menschen teils doch sehr stark fixieren.
Naja, was kann man machen mit einem Begriff Generation, wenn es dazu wenig Forschung gibt? Die Soziologen sind sich einig, es gab keine Generation in der DDR und das hat mit dem politischen System zu tun. Das habe ich befragt. Für mich ist das ein klares Narrativ und das hat mit diesen ganz deutlichen politischen Koordinaten zu tun. Wenn es aber dazu keine wirkliche Forschung gibt, der Begriff verweigert wird in der Forschung, was kann ich machen? Also was ist die Form? Im Grunde ist es so ein bisschen eine Quadratur des Kreises. Ja? Also mir schien es nicht richtig mit einem Label, erstens bis zehntens, Kennmarken, Generation Mauer. Man kann generationelles Sagen über diese Gruppe der in den 60er Jahren Geborenen. Aber ich wollte ganz explizit die konkrete Lebensgeschichte absolut ernst nehmen. Und das habe ich auch versucht. Also, dass man im Grunde immer wieder auf neue Protagonisten stößt. Es gibt sicherlich die Ich-Erzählerin, ja, ist ein bisschen der Mittler in dem Ganzen. Also, sie geht mit der Stimme vom einen zum anderen und auch durch die Zeit. Und in dieser Verwebung, in diesen Kreuzbezügen, Querverbindungen hatte ich, oder ist meine Vorstellung, wenn man über Form spricht, entsteht im Grunde dieser Raum, ja, die Geografie einer Generation. Das schien mir deshalb legitim, weil darin ja trotzdem etwas sehr Suchendes, etwas sehr kategorisch Fragendes bleibt. Ja, ich komme ja nicht und sage so, Leute, ich erzähle euch jetzt hier mal die Geschichte, ich weiß, wie es war, sondern es ist ja so gewesen, dass ich auch zu den Protagonisten gefahren bin, mit ihnen lange, lange, manchmal mehrfach gesprochen habe und sie sich in dem Gespräch auch selbst erst einmal vergewissert haben über diese Zeit. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ja nicht fertig sind mit der Erzählung. Ja, also es ist ein Debattenvorschlag am allerersten in literarischer Weise, darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass es so viele verschiedene Generationsbücher auch im Ansatz, also in der Form, in der Anlage gibt, hat viel mit Deutschland zu tun. Also dieses Ich geht ja los und sucht den anderen, um sich darin zu spiegeln. Also dieser Spiegelmoment in dem Text, glaube ich, spielt schon eine große Rolle. Und dann weil es immer was Eröffnendes hat, ja, so im Ansatz, hoffe ich.
Ja, ich denke, das hat es, weil sie sich ja auch gegen Generationsdefinitionen, die so quasi zumachen, ein bisschen lustig machen.
Nein, zumindest stelle ich sie in Frage, ja, weil mich schon, ich habe natürlich, was macht man denn, wenn man so ein Buch versucht? Ich lese ja, was da ist, ja, und habe die Generationsbücher und auch die Forschung mir schon sehr genau angeschaut, zumal ich ja mit einem Historiker lebe, der über Generationen seine Dissertation geschrieben hat. Also ich hatte ein gutes Gegenüber, also jemanden, der mir viel Wildwuchs abgenommen hat und gesagt hat, da musst du gar nicht wochenlang forschen, also da kommst du in dem Ansatz hin, du hast nicht viel weiter. Aber es ist vor allen Dingen der Versuch, ein reiches Material vorzulegen, um an dem oder mit dem Material diese Frage der Generation auch zu diskutieren.
Ja, und Sie gehen da natürlich schon dagegen. Also Sie zitieren einmal zwei Soziologen, die sagen, die Generation Mauer, das seien die Glücklichen im großen Generationenwald. Und das sei die Generation, die die DDR habe pragmatisch und hedonistisch über sich ergehen lassen können. Das sei die Generation, für die 1989 zum besten biografischen Zeitpunkt kam, also quasi eben nach Abschluss einer Ausbildung, wo es dann ins Leben hinausgegangen wäre. Es sei die Generation, die bestens vorbereitet gewesen sei dann für ein Leben in einer neuen Welt sozusagen. Und Sie stellen ja dann die Gegenfrage, warum sind wir denn so seltsam unerzählt?
Ja, ich versuche auch nochmal mit hineinzuerzählen, was ist das für eine Generation, die in den 60er Jahren geboren wurde? Wir waren ja nachgerade die Glücksritter für die Kommunisten. Also wir waren ja diejenigen, die in dem Einschluss groß geworden sind und die Fackel übernehmen sollten. Das ist ja nicht nur ein seltsames Bild mit den Glücksrittern, sondern wir waren die Kämpfer fürs Glück. Das waren die Lieder, mit denen wir groß geworden sind. Und das ist doch zu befragen mit dem Glück. Also das ist das Glück des Kollektivs. Ja, wir sind eingenäht in die Wir-Erzählung dieser DDR. Da blieb nicht viel mit Individualität, Ausformung. Und immer dann, wenn jemand versucht rauszugucken oder sich zu finden oder praktisch sein eigenes versucht zu verteidigen, gibt's eins auf die Mütze. Ja, so, also jetzt mal kurz gesagt. Und das versuche ich eben auch als Prägung, ja, ernst zu nehmen, weil das nämlich für die Generation im Jetzt was bedeutet, diese Angst zum Beispiel schuldig zu werden, ja, möglich nicht in Macht Position oder Konstellation zu gehen. Und ich meine, das hat mit diesen Prägungen in der sehr frühen, und Generation erzählt sich nun mal über die frühen Prägungen, nicht über die Prägungen, wenn man 65 ist, ja, so, sondern wenn man startet in die Welt oder wenn es diese Grundsozialisierung gibt. Und da scheint mir diese Kapselexistenz schon ein stimmiges Bild, in denen das wiederholt sich oder das zeigt sich immer wieder neu in den konkreten Erzählungen.
Generation Mauer, Ines Geipel, ist ja auch ein Buch, ich hatte das vorhin schon gesagt, das so ein Geflecht herstellt. Also in der Art auch, dass gewisse Fäden, von denen man gar nicht dachte, dass sie zusammenhängen können, eben doch zusammenhängen. Und ich denke, wir poolen jetzt mal an einem Faden. Und ich möchte Sie bitten, einen Ausschnitt aus Ihrem Buch vorzulesen. Es geht um eine Episode aus der Kindheit einer der Protagonisten, die Sie befragt haben. Es ist der bekannte Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Ich denke, wir müssen, bevor Sie diese Episode lesen, kurz noch über Kowalczuks Vater sprechen. Denn der hat eine, finde ich, sehr interessante Geschichte, was seine eigene Herkunft anbelangt. Der hat sich ja sehr jung entschlossen, dass er bei der Staatssicherheit mitarbeiten will, aus voller Überzeugung. Erst wollte er Priester werden, das hat man ihm ausgeredet, gesagt, das wäre also gar keine gute Idee in der DDR. Dann wollte er Sportler werden, das hat man ihm auch nicht erlaubt. Und so hat er Ökonomie studiert und ist ja dann in eine Situation geraten, obwohl er sich eben freiwillig bei der Stasi gemeldet hat als Mitarbeiter, dass ihm dann irgendwann alles zu viel wurde in seinem Ministerium und dass er aussteigen wollte und es ihm wirklich, weil er nicht aussteigen durfte, dann richtig schlecht ging psychisch. Er kam sogar in eine psychiatrische Klinik. Und sein Sohn ja dann als 12-Jähriger versucht, auch etwas für diesen Vater zu machen. Und als Einstieg in diese Geschichte, erzählen Sie doch ein bisschen etwas von der Geschichte des Vaters, weil ich so das Gefühl hatte beim Lesen, dass man den Vater selbst nicht einfach so abtun kann als ein simpler, dummer Stasi, der da einfach seine Karriere machen wollte.
Nein, weil es ja genau diese Kriegskindergeneration ist, die die DDR aufgebaut hat und mit allem Elan. Und hier spielt es ja eine Rolle, dass zum Beispiel diese hohe Zahl der Vertriebenen, die im Osten ankommen und natürlich ganz symptomatisch die Christa-Wolf-Geschichte eigentlich, ja, da steckt das ja drin, und sich versuchen zu verwurzeln, ja, zu verwurzeln auch mit diesem Anfang und eben auch in diese Indoktrinierung hineinlaufen und dort ihre Erfahrungen und ja sehr harsche Erfahrungen auch machen, ja, mit Enge, mit Zurichtung, mit Ideologie. Und er doch, wie ich meine, versucht ein Stück von sich zu bewahren oder zu verteidigen und damit ja eine richtige Bauchlandung macht. Und der Junge, der, es ist ja auch eine Ostberliner Geschichte, eine Ostberliner Kindheit, das spielt in dem Buch schon auch eine Rolle, dass ich mal nach Halle gehe, mal nach Dresden gehe. Und hier ist es Ostberlin. Und der Junge, der eben aus Widerstand, ganz natürlichem Widerstand gegenüber dem Vater eben mit der Westwerbung immer durch die Straßen läuft, ja, und
ja, Westplastiktüten.
Eben mit seinen Freunden vor allen Dingen groß wird, aber natürlich diese Not des Vaters mitbekommt. Und insofern, also er möchte dem Vater was darreichen, glaube ich, unbewusst. Und läuft im Grunde wie in die Falle. Und vielleicht lese ich diese kurze Passage.
Ja, gerne.
Der Sohn erlebt den schwer angeschlagenen Vater aus nächster Nähe. Vielleicht will er dessen Verzweiflung auffangen, vielleicht sein Erziehungsprogramm erfüllen, vielleicht der endlich angenommene Sohn sein. In jedem Fall erklärt er sich mit 12 Jahren öffentlich bereit, Offizier der NVA zu werden. Nun war das kein dahingehauchtes Versprechen, sondern ein Wort, das alle sehr ernst nahmen, erklärt Ilko Sascha Kowalczuk. Mein Vater war stolz und die Schule froh, die Vorgaben zu erfüllen. Ich bin vom Wehrkreiskommando verpflichtet worden, obwohl es den DDR-Gesetzen widersprach, einen 12-Jährigen zu verpflichten. Was folgt, nennt er die schwerwiegendste Zeit meines Lebens. Mit jedem Monat kamen mir mehr Zweifel an meiner Entscheidung. Aber ich traute mich nicht, darüber zu reden. Ich hatte Angst. Vor mir, meinem Vater, dem System, vor der Mutter nicht, aber der wollte ich nichts sagen. Nach 2 Jahren innerem Kampf und waschechten Vater-Sohn-Konflikt, der so offen wie direkt ausgetragen wird, ist es raus. Ilko Sascha Kowalczuk sagt Nein. und macht auch das öffentlich. Ich war 14, ich war ein Kind, sagt er. Meine Mutter war ganz bei mir, mein Vater nannte mich einen Feigling. Sich zum System zu bekennen, das würde Mut verlangen, meinte er. Ein Lehrer, der noch zum letzten NS-Aufgebot zählte, lachte mich aus und sagte, ich wusste immer, du bist für die Front nicht geschaffen. Es ist ausgesprochen, aber nicht vorbei. Das Nein muss erst noch gehalten und verteidigt werden. Anderthalb Jahre dauert das, Woche für Woche in Aussprachen, die zu Tribunalen werden. Der 14-Jährige muss sich verantworten, so heißt das. 10 Leute sitzen da, 5 mir bekannte Lehrer und nochmal 5 mir Unbekannte. Ich stehe vor ihnen und muss stundenlang erklären, warum ich den Sozialismus nicht verteidigen wolle. Am Anfang sage ich immer, na, ich bin nicht so der Typ für die Armee, dann, ich will halt was anderes, ich habe mich geirrt. Schließlich, ich hasse euch und alles, ihr seid Verbrecher, Scheißkerle, Lumpen. Ilko Sascha Kowalczuk ist 15, als mit ihm ein letztes dieser Art Gespräche stattfindet, bei dem auch die Mutter geladen ist. Wir kamen in einen Raum, erzählt er. Vor uns saßen 6 Männer. Sie wollten zum zigsten Mal wissen, warum ich nicht ihr Offizier werden wolle. Ich sagte, dass ich keine Lust habe, Befehlen gehorchen zu müssen, die ich nicht vertreten kann. Einer fragt mich, weißt du eigentlich, wie viel Geld du unseren Arbeiter- und Bauernstaat bereits gekostet hast? Ich, nein, weiß ich nicht, aber schreiben Sie mir eine Rechnung. Ich werde diesem Staat das auf Heller und Pfennig begleichen. Daraufhin schreiend einer im weißen Rollkragenpullover. Ich kenne Typen wie dich, die landen alle in unseren Gefängnissen. Die Mutter befürchtete, dass sie beide vor dem Wehrkreiskommando von Männern in schwarzen Mänteln in ein schwarzes Auto verfrachtet und weggebracht würden.
Sie hören Reflexe, heute ein Gespräch mit Ines Geipel über ihr neues Buch Generation Mauer. Ein Nachdenken, Nachforschen über das Leben jener, die in den 60er Jahren in der DDR geboren wurden. Ein 14-Jähriger, der sich verantworten muss, weil er doch nicht Offizier werden will, wie er mit 12 verkündet hatte.
Und das sind 25 Jahre, ne? Offizier der NVA, das ist ein Leben im Grunde.
Ja. Meine Frage, was sagt das über die Generation Mauer?
Ich kann mich sehr gut an das Gespräch erinnern mit Ilko Sascha Kowalczuk und an die Emotionen, als er diesen Moment erzählt hat und dass er seine Kinder im Blick hat, seine Jungs, die heute 10 und 12 sind und er immer noch sehr genau weiß, in welchen hochkarätigen Konflikt so ein Kind getrieben wurde und gleichzeitig hat genau dieser Konflikt ihn innerlich wie gemacht, aber er hätte auch zerbrechen können, ja, und das ist eben, glaube ich, die Erzählung über diese Generation. Es ist eine vielfach gebrochene Generation. Also es sind die Glücklichen, ich erzähle vor allen Dingen glückliche Geschichten, die mit ihren Prägungen und Erfahrungen sehr bewusst umgegangen sind und sie haben auflösen können. Ich weiß aber mindestens um genauso viele, denen das nicht gelungen ist und das erzählt sich schon, glaube ich, sehr mit, weil das Buch beginnt eben auch mit einem Selbstmord eines Freundes, wo der Vater Militärstaatsanwalt war. Robby, mein Freund, und diese Leerstelle oder diese Bruchstelle, dieses Vakuum um ein Leben herum, das ja auch die anderen, die das wahrgenommen haben, die diese abgebrochene Lebenslinie ja mittragen in ihre Leben hinein, um diesen Schmerz wollte ich mich nicht schummeln, ja, herumschummeln. Der ist schon sehr anwesend in diesem Buch. Und ich wollte im Grunde diese Bruchlandschaft in den einzelnen Leben versuchen, zumindest in Sprache zu heben.
Dieser Robby hat sich ja auch das Leben genommen, nachdem die Mauer gefallen war, also nach 1989. Und es bleibt ja völlig offen, weshalb. Aber Sie sprechen im Zusammenhang mit seinem Suizid, er sei in eine doppelte Leere gesprungen, also in seine eigene Leere, aber auch in die Leere der Zeit damals.
Ja, also ich wollte genau dieses, also jetzt sind 25 Jahre vorbei und die Verhältnisse haben sich konsolidiert, wir haben es eingerichtet in bestimmten Leben und das schien mir doch aber wichtig, das festzuhalten, dass dieses, in dem Moment, wo sich so ein System öffnet, ja, also wo es wegbricht, dass es ziemlich schwierig ist. Dieses DDR-Leben war eben mit diesem Wegbruch und diesem Unterbruch DDR wirklich auch abgebrochen. Und das praktisch so ein Schleusensystem gibt es höchstens in der Literatur, aber es spielt natürlich in der Perspektive des Buches eine Rolle zu fragen, ja, was wären das für Leben geworden, wenn die DDR weiter existiert hätte? Und hier war eben persönlich in dem Leben nicht genug Boden da, um tatsächlich weiterzugehen. Und das ist doch also ein stärkeres Bild für einen Mangel an eigenem, konnte ich nicht finden, als in dieser konkreten Geschichte. Und das hat ja auch das eigene Leben nach 89 sehr bestimmt. Also das Ich musste ja erst mal breit werden. Das musste ja sich erst mal ein Stück weit verwurzeln, verzahnen mit neuem anderen Leben. Freundschaften sind weggebrochen. Familiäre, also Herkünfte haben sich in vielen Familien so verschoben, dass es gar kein Gespräch mehr gibt, dass diese Belastung, diese Schamgeschichte in den Familien, wenn es eben Partei, Stasi, Polizei gewesen ist und diese seltsamen Hierarchen, privaten Hierarchen haben natürlich ihr autoritäres, da es öffentlich, politisch nicht mehr ausgelebt werden konnte, auch wiederum in die Familien hineingeschoben. Ja? Also das ist schon eine seltsam verdrückte Seelenlandschaft. Also wenn das Buch einen Stoff hat, dann heißt der Stoff der Krieg in uns. Also, denn historisch gesehen ist das ja ganz klar. Es ist die Generation, die im Grunde erste, die realen Krieg nicht erlebt hat, aber doch die inneren Zeichnungen, die inneren Prägungen der Großeltern und Eltern sehr in sich ausgelebt hat.
Das lässt sich in Ihrem Buch eindrücklich nachlesen, Ines Geipel. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Das war Reflexe über Generation Mauer, ein Porträt, das neue Buch von Ines Geipel, erschienen im Verlag Klett-Gotta. Mein Name Franziska Hirsbrunner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.